Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sally Nicholls ist eine der wichtigsten Stimmen in der internationalen Jugendliteratur. Das war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen. Sally Nicholls kommt aus London. Sie hatte gleich mit ihrem ersten Buch einen enormen Erfolg. Wie man unsterblich wird, heißt das. Ein Buch, das mit Preisen beworfen wurde, in 18 Sprachen übersetzt. Seitdem hat Sally Nicholls 3 weitere Jugendbücher veröffentlicht. Jetzt ist sie zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Ich habe gestern Nachmittag mit Sally Nicholls gesprochen. Und Sie zuerst gefragt, Sie haben ja schon losgelegt heute, haben mit Ihrem Buch Things a Bright Girl Can Do den Literaturschwerpunkt für Kinder und Jugendliche eröffnet. Wie waren denn Ihre ersten Begegnungen mit Berliner Schülerinnen und Schülern?
They seemed to like it. I had some of them come up to me afterwards and say thank you for talk.
Ja, das schien ihnen wirklich zu gefallen. Hinterher nach der Lesung in der Schule sind einige zu mir gekommen und haben sich dafür bedankt, dass ich gekommen bin. Ich habe auch noch mit ihnen gesprochen. Es ging um verschiedene Themen, um Aktivismus, um direkte Aktionen, was man politisch tun kann. Und ja, man muss auf die Generation aufpassen. Sie waren wirklich sehr stark für direkte Aktionen. Das war etwas, was ihnen sehr wichtig war.
The importance of getting their points across.
Sie haben ja heute Morgen auch schon die Sektion Kinder- und Jugendliteratur eröffnet beim Literaturfestival Berlin mit einer Rede. Worüber haben Sie da eigentlich gesprochen? Wir wissen das noch gar nicht.
Well, when I was asked in March, I didn't really know what to say because I have sat through an awful lot of speeches.
Als ich im März gebeten wurde, diese Rede zu halten, wusste ich nicht genau, was ich sagen sollte. Natürlich geht es immer irgendwie um die Bedeutung von Literatur und das ist klar, das ist mir auch sehr wichtig. Ich bin sehr für Literatur. Das ist eine große Wichtigkeit, das ist völlig klar. Aber in dem Fall kam diese Pandemie doch ganz praktisch dazwischen, weil dieses Thema, wie man als Autor, als Autorin seine Zeit in so einem persönlichen Ausnahmezustand und auch einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand verbringt, das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Also das ist eine interessante Zeit, um Autorin zu sein während so einer Pandemie, weil Teile des Hirns, die man zum Schreiben benutzt, auch die sind, die man zur Traumaverarbeitung verwendet. Nicht, dass meine eigenen Pandemieerfahrungen traumatisch wären, überhaupt nicht, die waren ganz banal, ganz normal. Aber das Thema ist doch ein sehr herausragendes, sehr interessantes, besonders auch in Großbritannien, wo ich herkomme. Und da geht es eben auch darum, was Bücher können, leisten können, was sie einem bringen in solchen Situationen. Aber ich habe halt über meine Erfahrungen mit der Pandemiesituation gesprochen, über meine Erfahrung als Frau, als Mutter von 2 Kindern. Ich habe 2 kleine Kinder zu Hause. Und ich habe das durchgemacht, was viele andere Frauen auch durchmachen, allerdings auch viele Männer. Ich habe das Glück, mit einem Feministen verheiratet zu sein. Das hilft natürlich, was sorgt für eine etwas ausgeglichenere Lockdown-Situation in dem Fall. Aber es ging eben auch genau darum, was von Frauen erwartet wird, dass sie jetzt diese Rollen erfüllen als Eltern, als Lehrer, als Fürsorger. Eigentlich alle sozialen Rollen vereinigen sollen. Und darüber haben wir geredet, was das auch für mich bedeutet.
To take on a lot of the social roles that haven't been able to happen and sort of talking a little bit about what that meant.
Also Sie haben das Glück, wir haben es gehört, mit einem Feministen verheiratet zu sein und Sie haben gerade ein Buch über Feminismus auch rausgebracht und hier in Berlin vorgestellt, in Berliner Schulen, Things a Bright Girl Can Do. Da geht es um 3 junge Frauen, die in der Suffragettenbewegung kämpfen für das Wahlrecht der Frauen. Seit 1928 erst können in Großbritannien alle Frauen wählen. Warum war das interessant für Sie, auf diese Bewegung vor Pi mal Daumen, 100 Jahren zurückzuschauen jetzt mit diesem Buch?
Well, I think it's a hugely relevant topic for today. I think a lot of the activism and the struggles that we're seeing nowadays are...
Das ist ein absolut relevantes Thema, auch heute noch. Und bei dem Aktivismus heute geht es um ähnliche Debatten wie damals, wenn man sich das anguckt. Die Jugendlichen, mit denen ich heute gesprochen habe, sind zum Beispiel sehr aktiv bei Fridays for Future. Und das gibt ganz ähnliche Inhalte, um die es geht. Wie wird protestiert? Wie friedlich macht man das? Mit welchem Einsatz? Bei den Suffragetten damals gab es natürlich gleichzeitig auch eine große feministische Bewegung, die alles sehr friedlich machen wollte, weil wahrscheinlich auch die Mehrheit, die friedliche Märsche hatten, Forderungen stellten und einen sanften Übergang wollten. Und es gab eben die Suffragetten, die direkte Aktionen wollten, die Steine geworfen haben. Die haben sogar mal auf den Premierminister einen Stein geworfen oder sich am Geländer festgekettet haben. Solche Aktionen Generation. Die haben dann natürlich mehr Presse bekommen, auch mehr negative Presse. Aber es sind im Prinzip die gleichen Debatten, die es auch heute noch gibt. Und der Feminismus ist immer noch ein Schlüsselthema in Großbritannien. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was für wissenschaftliche Aufsätze jetzt in Zeiten von Corona erschienen sind, dann sieht man, dass die Zahl der Veröffentlichungen bei den Männern stark nach oben gegangen ist und bei den Frauen extrem abgesackt ist. Das sagt schon was über die Arbeitsteilung aus und darüber, wie es so in den einzelnen Häusern abgeht und auch, was sich da eben nicht verändert. Und das ist der akademische Bereich. Also es ist auch ein Thema in der modernen Gesellschaft immer noch. In meinem Buch geht es um drei Teenager, dieses Buch zur Suffragettenbewegung, zwei 14-Jährige, ein 17-Jährige. Und es umfasst eine Zeitspanne von 4 Jahren in der Bewegung, wo sich auch Jugendliche entwickeln. Also was macht man mit seinem Leben? Welche Erwartungen werden in einen gesetzt, die man vielleicht nicht erfüllen kann? Dieser Prozess, wer will ich sein? Was wird erwartet? Und eventuell ist das eben nicht vereinbar. Das ist ein wirklich wichtiges Thema für Teenager, überall dauerhaft eigene Entscheidungen fällen zu können. In Bewegungen wie Feminismus oder der Umweltbewegung ist es ja auch oft so, dass die jüngere und die ältere Generation ganz unterschiedliche Pole einnehmen. Und es ist klar, die Jungen werden die Welt von uns erben und da bringt es nichts, an viktorianischen Werten festzuhalten, sondern man muss sich eben an modernen Werten orientieren. Und so ist das auch beim Feminismus oder beim Umweltaktivismus und diese Erfahrung gibt es eben noch immer.
Process is going to be happening with feminism and activism and environmentalism. I think a lot of that experience is very relevant.
Dieses Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, Things a Bright Girl Can Do, gibt es noch nicht auf Deutsch. Ich hoffe, das wird jetzt bald sich ändern. Sie werden aber in Berlin jetzt in den nächsten Tagen 2 weitere Bücher von Ihnen vorstellen. Einmal Ihren großen Erfolg, mit dem Sie gestartet sind, wie man unsterblich wird. Und dann ein Buch mit dem Titel Wünsche sind für Versager. Das fand ich ein sehr beeindruckendes Buch. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Es geht um eine 11-Jährige, Olivia, die hat in diesem Alter schon 16 Familien und Heime erlebt, in denen sie untergebracht war. Das ist ein sehr verletztes Kind, diese 11-Jährige. Ein Mädchen, das in seiner Verletztheit und Angst nur so um sich schlägt, aggressiv ist, gewalttätig ist. Und ich habe mich gefragt, wie sind Sie zu dieser Figur, zu dieser Person, zu Olivia gekommen?
It's called attachment disorder and also complex post-traumatic stress disorder, which is something.
Was das Mädchen in dem Buch hat, ist eine emotionale Bindungsstörung und auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Das kommt alles sehr erschwerend zusammen und das sieht man halt sehr häufig bei Adoptierten oder Pflegekindern, die einiges schon durchgemacht haben. Diese Reaktionen, die sie zeigt, die sie angesprochen haben, die erscheinen natürlich von außen erstmal unlogisch und das ist sehr frustrierend, das zu erleben. Das ist auch für die Familien sehr schwierig, damit umzugehen, weil das so ein Konflikt ist. Diese Kinder wollen ja eigentlich Familien haben. Sie wollen Nähe, sie wollen akzeptiert werden, sie wollen eine menschliche Verbindung. Das, was ihnen bisher eben verwehrt worden ist in ihrem bisherigen Leben. Aber sie sind halt so geprägt, dass sie immer wieder zurückgewiesen worden sind, dass sie sich nicht auf diejenigen verlassen konnten, die eigentlich sie hätten unterstützen müssen, die ihre Eltern oder wer auch immer das war. Das ist so ein bisschen, als ob man mit einem Freund zusammen war, der erst lieb und nett zu einem war und einen dann betrügt. Dann ist man beim nächsten Mal schon sehr vorsichtig, wenn derjenige lieb und nett ist und schützt sich dann vielleicht und beendet gar am Ende die Beziehung vorzeitig. Sowas kann passieren. So handeln eben diese Kinder auch. Sie schieben dann teilweise ihre Pflegeeltern weg oder zerstören gar das Zuhause aus der großen Angst vor dieser posttraumatischen Belastungsstörung, dass sie halt Angst haben, es wird ihnen wieder zerstört, es wird ihnen wieder weggenommen. Sie sind sozusagen permanent auch auf der Hut, auf Anschlag und immer unter Hochspannung, was halt zu diesen übertriebenen Reaktionen führen kann. Sie wissen dann oft nicht, wie sie auf Situationen reagieren müssen und sind sehr schnell herausgefordert. Eigentlich ist das, was man machen kann, sie festzuhalten, sie zu beruhigen, ihnen zu erklären, dass das, wenn etwas schief geht oder neue Situationen kommen, nicht gleich das Ende der Welt bedeutet. Aber es sind eben diese sehr empfindlichen Emotionen, diese Wut, diese Angst, diese Aggressionen, mit denen man lernen muss, umzugehen. Ich kenne das auch von, was ich so mitbekommen habe, von Bloggern oder von Leuten, von denen ich gelesen habe, die erwachsen sind und das selber beschrieben haben. Da gab es das Beispiel von einer Frau, die eine Verantwortung übertragen bekommen hat, diese aber aus irgendeinem Grund nicht gerecht werden konnte und dann Ärger dafür bekommen hat, dass es nicht geklappt hat. Die war dann ganz extrem schockiert über diesen Ärger, war total in sich zusammengebrochen, dachte, ihr ist eine Freundschaft weggebrochen, war völlig am Boden zerstört. Und gleichzeitig hat sie aber auch darauf hingewiesen, wie kannst du so mit mir reden, war total sauer, dass man mit ihr, die ja eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, so umgeht, weil das weckt ja wieder das alte Trauma auf. Also da wurde dann diese Rücksicht eingefordert. Das ist herzzerreißend als Thema. Und es ist auch interessant und schwierig, gleichzeitig darüber zu schreiben, weil es eben für Außenstehende so unlogisch wirkt und für das Kind selber eine völlig klare Reaktion darauf ist, was mit ihm passiert, wenn eben es von einer Vertrauensperson misshandelt worden ist. Ich habe auch mit vielen Erwachsenen geredet und mit anderen Kindern, die dieses Pflegesystem durchlaufen haben, und viele haben ähnliche Erfahrungen geschildert. Und was ich am Anfang geschrieben habe, wurde dann auch von vielen wiedererkannt. Es war insofern ein schwieriges Buch zu schreiben, weil es nicht einfach ist, ein Jahr lang in den Kopf eines solchen Menschen einzutauchen, seine Art zu denken zu übernehmen, eine Person, die so fragil, so verletzt, so empfindlich ist, so emotional. Also das Thema ist wirklich herzzerreißend auf jeden Fall.
And yeah, it's heartbreaking. I mean, it's a heartbreaking scenario.
Ja, es war auch keine einfache Lektüre, muss ich sagen. Ich hatte wirklich Angst vor diesem 11-jährigen Mädchen, vor dem, was sie tun könnte. Sie bauen dann noch eine andere Geschichte mit ein, eine historische aus dem 19. Jahrhundert von einer Frau, einer Hebamme, die hunderte kleine Kinder umgebracht haben soll. Olivia lebt eine Zeit lang in dem Haus, in dem sozusagen der Geist dieser Mörderin umgeht. Das ist ein sehr harter Stoff, von dem Sie da sehr mutig und kompromisslos erzählen. Hatten Sie manchmal auch den Gedanken, vielleicht ist das jetzt auch zu hart für junge Leserinnen und Leser, die das Buch in die Hand kriegen?
I think you have to set, make it clear when you're writing a book.
Ich denke, man muss klar machen, wenn man so ein Buch schreibt, was für ein Buch das ist. Es muss von Anfang an klar sein, was den Leser erwartet. Und die Jugendlichen, denen ich aus meinem Buch vorgelesen habe, die mochten auch die gruseligen und beängstigenden Elemente. Man muss ehrlich sein mit jungen Leuten. Man muss in der Lage sein, sie diesen Themen auszusetzen. Und sie sind selbst natürlich auch in der Lage, sich mit ernsten Themen auseinanderzusetzen. Das funktioniert durchaus. Sie können auch sicherer damit umgehen, wenn sie in den Seiten eines Buches sind. Und was ich gehört habe, mögen sie auch große Gefühle, ernste Themen und sind interessiert daran, was passiert, wie Leute eben auf solche Schwierigkeiten reagieren oder in der Lage sind, sie zu lösen. Und es geht eben auch darum, Wege aus solchen Situationen aufzuzeigen. Denn es ist schwierig, aber es gibt Wege, wie man da rauskommen kann, wie man Menschen auch vielleicht helfen kann. Außerdem glaube ich, dass Bücher viel weniger traumatisieren als Filme. Also man hat immer die Chance, ein Buch wieder wegzulegen. Das ist bei einem Film vielleicht etwas anderes, wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem Bruder zu Hause einen Film guckt und der möchte, dass man mit bis zum Ende weiterguckt. Dann bei einem Buch passiert einem das nicht.
Doing that in a way that you can't, if you're, you know, watching a film with your brother and your brother wants to keep watching.
Sie wurden vor gut 10 Jahren gefragt, warum schreiben Sie eigentlich Kinderbücher, von einer deutschen Wochenzeitung. Da haben Sie gesagt, ich bin 25 Jahre alt, ich erinnere mich gut daran, was es heißt, ein Kind zu sein. Ich bin aber noch dabei zu lernen, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Das war vor 10 Jahren, jetzt sind Sie auch ein bisschen älter geworden. Wie ist das jetzt mit dem Erwachsensein bei Ihnen und mit dem, ja, eventuell heute schreiben für ältere Leserinnen und Leser?
Yeah, absolutely. I mean, 100%. I am much closer.
Absolut, 100%. Also ich bin definitiv näher dran am Erwachsensein als vorher. Aber ich möchte es auf keinen Fall ausschließen, dass ich auch mal Bücher für Erwachsene schreibe. Also das ist durchaus möglich. Allerdings ist mein Verlag ein Kinderbuchverlag und ich müsste mir dann erstmal einen neuen Verlag suchen. Und ich lebe ja auch mit kleinen Kindern und ich lebe vom Schreiben. Und ich müsste dann halt erstmal 2 Jahre investieren, zum Beispiel in ein neues Buch, von dem ich nicht weiß, ob es überhaupt veröffentlicht wird oder nicht. Also momentan denke ich noch nicht daran, ein Buch für Erwachsene zu schreiben.
It's not something that I'm thinking about doing right now, but I'll never say never.
Zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin, Sally Nichols aus London mit ihren Büchern Wie man unsterblich wird und Wünsche sind was für Versager, beide im Hansa Verlag erschienen, und mit Things a Bright Girl Can Do, wie gesagt, gibt es noch nicht auf Deutsch, hoffentlich bald. Thank you for joining us.
Thank you.
Und vielen Dank auch an Marei Amir, sie hat unser Gespräch hier übersetzt.